den Kategorien entwickelt. Und es gab dann mehrere Vorschläge im Ergebnis der Vorstudie, unter anderem eben auch, man sollte das mal in kleineren Projekten einfach erproben. Wenn es noch keinen gemeinsamen politischen Willen dazu gibt, den haben wir inzwischen, in der Koalitionsvereinbarung komme ich dann nochmal drauf, dann sollte man das A möglichst herbeiführen, B aber auch sehen, dass man in Einzelprojekten vielleicht schon etwas anschieben kann. Das war dann der Stand Ende 2010. Um ein bisschen genauer herauszukriegen, gibt es eigentlich seitens der Bürgerinnen und Bürger Interesse an diesem Thema, so wie die Umfrage der SAS Deutschland das angedeutet hatte, haben wir parallel über unser Stadtportal berlin.de ein Online-Voting gemacht und haben mal abgefragt, welche dieser 15, 20 Kategorien, die wir da so identifiziert haben, wären dann für die Öffentlichkeit besonders interessant. Worauf sollten wir bei der Bereitstellung von Datenbeständen insbesondere achten? Und haben vorgegeben 20 Kategorien, wie gesagt, und gesagt, wählt mal drei aus, was könnte von besonderem Interesse sein. Und hier sieht man jetzt die Stufung, das Ranking, also solche Themen wie Stadtentwicklung, Stadtplanung oder auch Umweltdaten, die Ergebnisse von Kontrollen und Inspektionen oder auch Infrastrukturdaten sind besonders interessant für die Bürger. Verwaltung, Verwaltungsaufbau allgemein natürlich auch, aber Gott herrje, da sagt natürlich jeder, da weiß er zu wenig, obwohl gerade über die Struktur der Verwaltung eigentlich am meisten im Netz steht, auch in Berlin übrigens. Wir haben einen sehr guten Verwaltungsführer. Das wird gerade in diesem Jahr weiter ausgebaut. Und hier nochmal die Gesamtübersicht über alle Themenfelder, die wir vorgegeben hatten. Sie sehen aber, dass die ersten 5, 6 Themenfelder so etwa 50% des Gesamtinteresses ausmachen. Das andere fällt hinten ein bisschen runter, wobei ich auch gleich einschränken möchte, das ist nun nicht repräsentativ, denn solche Themen wie Familie zum Beispiel oder Gesundheit oder Entsorgung oder auch der Polizeiticker, beim Polizeiticker wissen wir, das ist so nach der Karte, nach der Map auf berlin.de die meist nachgefragte Information. Also hier hat eine bestimmte Nutzergruppe, sage ich mal ganz höflich, intensiv geantwortet, die breite Bevölkerung aber nicht. Wir hatten insgesamt 1300 Antworten auf unsere Umfrage. Das ist, wie gesagt, nicht repräsentativ, gibt aber ein erstes Bild, wo man denn einsteigen könnte und sollte. Und ich hatte zumindest eine gewisse Gesprächsgrundlage mit meinen Kollegen aus den anderen Häusern, sagen wir Stadtentwicklung oder Umwelt oder Verbraucherschutz. Hier könnten wir was machen, da interessieren sich andere dafür, da würden die sogar Apps draus entwickeln, wenn wir hierzu Daten bereitstellen. Um die Szene noch ein bisschen zu stimulieren, haben wir bereits 2010 einen Apps-Wettbewerb durchgeführt. Sehr gute Resonanz, über 70 Einsendungen. Und um das auch öffentlich noch ein bisschen bekannter zu machen, haben wir auch einen Publikumspreis ausgelobt. Da war die Teilnahme dann wesentlich umfangreicher gewesen. Gut, da haben sicherlich auch einige Einsender ihre Schwester und ihre Großmutter gebeten, auch noch einen Klick mit abzuliefern und zu votieren für die Einsendung. Aber das hat doch erhebliche Aufmerksamkeit erregt, auch in den Medien. Das ist vielfach durch die Presse gegangen, auch durch die Internetszene. Und in einer großen Veranstaltung vor ungefähr einem Jahr, vor gut einem Jahr, haben wir insgesamt 15 Gewinner dann, also die Jury plus den Publikumspreis, auszeichnen können. Das war ein sehr interessanter Rahmen insgesamt und sehr viele anschauliche Beispiele. Der bundesweite Apps-Wettbewerb, der ja gerade zur CeBIT abgeschlossen ist, hatte auch nicht viel mehr Einsendungen. Da gab es so um die 170 Einsendungen insgesamt, gesplittet nach Applikationen und Ideen. Also eine große Resonanz, aber unser Apps-Wettbewerb Apps for Berlin war dann schon die Blaupause auch für den bundesweiten Apps-Wettbewerb, an dem sich Berlin dann aber auch nochmal beteiligt hat. Ich denke gerade Ihnen, die Sie im Bereich Open Source, offene Lösungen unterwegs sind, ist völlig klar, so etwas kann man nicht auf einer Insel bauen, sondern gerade die Vernetzung mit anderen lässt eigentlich erst die Vorteile dieser Möglichkeiten schöpfen. Und deswegen arbeiten wir auch im europäischen Rahmen mit anderen Partnern zusammen. Wir stecken im Moment mitten in einem Projekt Open Cities, wo wir mit 5, 6 anderen Städten gemeinsam an verschiedenen Themenfeldern wie, also offene Open Innovation ist der Langtitel dann for Smart Cities, wo wir an verschiedenen Themen arbeiten, wie Crowdsourcing, wie Urban Labs, wie Sensor Networks. Und auch Open Data ist ein gemeinsames Arbeitspaket, für das Berlin die Federführung hat. Und unsere Behörde an diesem Thema mitarbeitet. Auf der anderen Seite konnten wir für unser Berliner Projekt aus diesem europäischen Projekt auch eine ganze Reihe Erfahrungen rausziehen und sie in die Realisierung in Berlin mit einfließen lassen. Eine zweite Arbeitsebene ist das Eurocities-Netzwerk, ein europaweites Netzwerk aus allen 27 Mitgliedstaaten mit über 140 großen Städten, die dort vertreten sind. Und wir haben vor genau einem Jahr eine Arbeitsgruppe gebildet, dann europaübergreifend von Helsinki bis Barcelona, über 20 Städte, die da jetzt mitarbeiten. Und wir treffen uns so etwa vierteljährlich, um den Fortschritt sowohl in den einzelnen Städten zu den verschiedenen Arbeitsthemen, die wir haben. Unsere Open Data Working Group ist nur eine von vieren, die zurzeit läuft, aber den Fortschritt zu beleuchten und arbeiten gemeinsam an einem Handbuch, das den Städten dann helfen soll, die Schritte in Richtung Öffnung der Datenbestände zu gehen. Das wollen wir dann Mitte nächsten Jahres fertig haben. Entwürfe für die ersten Kapitel liegen schon vor und das wollen wir zum Beispiel in 4 Wochen beim nächsten Treffen in Belfast weiter diskutieren. Um den Einstieg in diese Arbeitsgruppe zu finden, haben wir mal herumgefragt, was ist so der Anstoß für die Städte, sich der Öffnung der Datenbestände zuzuwenden. Und Sie sehen ganz eindeutig, dass Transparenz, Offenheit, wesentliche Treiber sind, um Open Data voranzubringen, aber auch der Ansatz, Innovationen zu fördern oder die Weiterverwendung, die Wiederverwendung von Daten ist eine Motivation für die Städte, hier einzusteigen, so etwas zu machen. Wir haben auch mal gefragt, was habt ihr denn jetzt schon für Datenbestände online? Typischerweise sieht man, dass so etwas wie der öffentliche Haushalt in den Städten viel zur Verfügung gestellt wird, demografische, statistische Angaben, Wahlergebnisse, dann fängt es schon ein bisschen an zu bröckeln, Bildungsdaten oder auch Daten zur Wirtschaft in den jeweiligen Städten, im Wesentlichen statistische Daten, die dort heute schon oder vor einem Jahr war die Umfrage bereitgestellt werden. Bitte. Die Anzahl der Städte, die geantwortet haben. Von den 22 Städten haben wir also, gehen wir nochmal einen zurück, insgesamt 13 geantwortet oder in dem Fall maximal 12 zu den einzelnen Fragen, den Kategorien, die wir angeboten hatten. Wir haben auch gefragt, worin seht ihr den Sinn der Zusammenarbeit in so einer Arbeitsgruppe, wo würden Arbeitsaufgaben stecken, denen wir uns gemeinsam widmen können. Da habe ich natürlich lange Texte bekommen und habe mal versucht, über eine solche Wortwolke Unterstreichung von Open und Data die wesentlichen Termini herauszukitzeln. Man sieht so etwas wie Visualisierung, Werkzeuge, Katalog, Taxonomie, also Begrifflichkeiten oder Standards. Das sind Themen, die die Städte bewegen, wo sie Hilfe brauchen und das haben wir uns also auch vorgenommen, sowohl in unserem Open Cities Projekt als auch dann in der europäischen Arbeitsgruppe von Eurocities gemeinsam anzugehen und auch europaweit zu Vorschlägen kommen, wie man so etwas harmonisieren kann, wie man Werkzeuge auch länderübergreifend bereitstellen kann. Ich denke, da ist der erste deutliche Bezugspunkt zu Open Source erkennbar. Dieses Thema im Land Berlin weiter voranzubringen, haben wir dann, wie eingangs schon berichtet, einen entsprechenden Antrag gestellt im Rahmen unseres Modernisierungsprogramms. E-Government-Modernisierungsprogramms haben eine ganze Reihe von Themenfeldern identifiziert, die bearbeitet werden müssen, zu denen wir Antworten haben wollen und das eingereicht. Das ist dann vor gut einem Jahr bestätigt worden durch die Staatssekretäre, die für dieses Thema zuständig sind. Eine erste Projektphase bis zum August wurde genehmigt. Wir haben da eine zweite Projektphase angeschlossen, um einiges zu vertiefen. Und zum anderen hatten wir auch zu dem Zeitpunkt dann schon festgestellt, wir sind ja eigentlich ganz gut, was die Realisierungsmöglichkeiten angeht. Versuchen wir also mal nicht nur theoretisch, konzeptionell darüber zu arbeiten, wie so ein Datenportal aufgebaut sein könnte, wie man mit der Registrierung und Charakterisierung der Datenbestände arbeitet, sondern haben versucht, in der zweiten Phase schon in Richtung Realisierung zu gehen, haben also den Punkt Aufbauen und Inbetriebnahme, Freischaltung eines Datenportals mit eingebaut. Das war in der ursprünglichen Projektplanung so noch nicht vorgesehen. Im Ergebnis können wir sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, auch über die Sommerpause hinweg, auch wieder mit Open-Source-Werkzeugen, ein Datenportal freizuschalten, 14. September letzten Jahres freigeschaltet worden. Und wir haben zum Ende des Jahres, darauf komme ich dann noch in ein paar Punkten zurück, eine Studie, einen Projektabschlussbericht vorgelegt, der eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen enthält an Politik und Verwaltung, aber auch noch weiter untergliedert zu Rechtsfragen, zu technischen Fragen, wie wir in der nächsten Zeit im Land Berlin mit diesem Thema umgehen sollten. Und wir haben diesen Bericht jetzt nicht nur intern gehalten, sondern Sie können den bei uns auf verschiedenen Seiten auch herunterladen. Der steht also der Öffentlichkeit zur Verfügung. Vielleicht Orientierung für andere Städte. Sind andere Städte hier, Kommunen im Raum? Nicht der Fall. Schade, aber auch alle anderen dürfen das natürlich gerne zur Kenntnis nehmen. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist uns bei diesem Thema sehr wichtig. Die Anstöße kamen ja insbesondere aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich heraus. Öffnung des Verwaltungshandelns, Öffnung der Datenbestände, mehr für die Bürgerschaft zu tun, frühe Einbeziehung auch in Entscheidungsvorgänge. Wir müssen gar nicht bis nach Stuttgart gehen, sondern solche Dinge wie Flughafen, Flugrouten oder Wasserverträge in Berlin sagen schon genug dazu. Also hier sind Politik und Verwaltung durchaus gefragt. Und wir haben auf der anderen Seite die Zusammenarbeit gesucht und vor einem Jahr den ersten Berlin Open Data Day durchgeführt. Sehr erfolgreiche Veranstaltung, sodass wir das in diesem Jahr wiederholen werden. Das Datum habe ich hier unten angegeben. Am 6. Juni wird also im Rathaus der nächste Berlin Open Data Day stattfinden. Wenn Sie Interesse haben, sind Sie sehr herzlich eingeladen. Die Anmeldeseite ist freigeschaltet. Da können Sie sich auch über die Agenda informieren. Wir haben das Programm, die Agenda dahingehend erweitert, dass wir nicht nur einzelne Vorträge haben werden, sondern 5 Workshops auch durchführen zu verschiedenen Themen wie Öffnung der Datenbestände, Verkehr und Geodaten oder Fragen Nutzungs- und Haftungsbedingungen oder auch Werkzeuge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, um bei der Öffnung der Datenbestände auch aktiv mitwirken zu können. Wenn Sie Interesse haben, Sie sind also herzlich eingeladen. Als Ergebnis auf dem letzten Berlin Open Data Day der Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, der Verwaltung und der Wissenschaft haben wir eine Open Data Agenda veröffentlicht. 6 Prinzipien, in denen wir dargelegt haben, wie die Umsetzung dieses Gedankens oben Öffnung der Datenbestände erfolgen könnte und sollte, ist auch auf der Internetseite des Berlin Open Data Day zu finden. So viel Zeit habe ich nicht, dass ich auf alle Fragen oder auf alle Themenpunkte im Detail eingehen könnte. Deswegen schreite ich gleich voran und zeige Ihnen, was dann im September in der Entwurfsfassung fertiggestellt und freigeschaltet wurde, nämlich das Datenportal des Landes Berlin. Auf der Seite von berlin.de haben wir also eine Subdomain eingerichtet, daten.berlin.de, auf der bei der Eröffnung noch nicht allzu viel, 18 Datensätze, insbesondere vom Amt für Statistik, mit eingestellt waren. Inzwischen sind es über 100 Datensätze, die dort heute verfügbar sind. Und das Erfreuliche war aber, dass wir mit dem Amt für Statistik gleich die Wahlergebnisse der Berlin-Wahl vom 18. September maschinenlesbar mit veröffentlichen konnten. Und nicht mal eine Woche später war die erste Wahl-App fertig. Das heißt, unter Anwendungen findet man heute schon einzelne Applikationen, die auf die Datenbestände, die hier eingestellt sind, zurückgreifen. Und die Wahl-App war also das erste Angebot, was auch unmittelbar nach der Freischaltung und dem Einspielen der Wahlergebnisse hier zur Verfügung stand. Das war für uns dann Beleg dafür, dass dieser Ansatz auch tatsächlich funktioniert. funktioniert, dass es Interessenten dafür gibt, dass es Nutzer gibt, die darauf kommen, auf diese Seite sich das anschauen, bis in die einzelnen Datensätze hineingehen. So sieht dann ein Beispiel aus für die Beschreibung eines Datensatzes mit den sogenannten Metadaten, also den beschreibenden Daten für ein einzelnes Datum, das eingestellt ist. Man soll also wissen, kurz beschrieben, worum es geht, von welchem Zeitraum das ist, wie die Lizenz- und Nutzungsbedingungen sind dazu und natürlich die eigentliche Ressource selber, auf die verwiesen wird. Das heißt, das Datenportal und das Datenregister hält nicht die Daten als große Sammlung vor, sondern verweist auf die Datenbestände, die in verschiedenen Beständen im Land vorhanden sind, im Amt für Statistik, in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oder Umweltschutz oder Verbraucherschutz. Aber hier sind alle Informationen zusammengeführt und durch die Metadaten charakterisiert. Unser Register, das wir einsetzen, ist auch eine Open-Source-Lösung, CCAN, in verschiedenen anderen, von London angefangen, Datenportalen, auch als Hintergrundregister geführt. Wir haben es ein bisschen anpassen müssen, aber das ist ja bei Open-Source kein Problem, ein bisschen modifiziert. Und wir ringen gerade im nationalen, im deutschen Rahmen darum, dass diese Form des Registers eine zumindest Empfehlung wird. Bei unserer föderalen Struktur muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, gibt es keine zentralen Vorgaben, aber zumindest eine Empfehlung, an die sich hoffentlich dann andere Bundesländer mit ihren Datenportalen und auch andere Städte und Kommunen dann halten werden, daran orientieren. Auf der anderen Seite ringen wir natürlich aber auch um solche Dinge wie Datenformate. Was sind heute offene Formate? Was kann da angeboten werden? Sowohl für Datenbestände, üblicherweise einfache Zahlenreihen, oder auch für komplexere Daten wie Geodaten, für die es inzwischen aber eine ganze Reihe offener Formate gibt. Das ist gerade im Gespräch und in der Abstimmung. Hier mal ein kurzer Blick auf die tatsächlichen Zugriffe mit der Freischaltung und der Pressekonferenz dazu. Der Information gab es natürlich bis zu 20.000 Zugriffe, hat der Server aber ausgehalten. Im Folgenden sehen Sie aber einen ganz typischen Verlauf, eine wöchentliche Kurve. Die Tiefs sind dann immer das Wochenende und wir haben dann so Dienstag bis Donnerstag die meisten Zugriffe. Die bewegen sich auch heute immer noch tatsächlich auf diesem Niveau, so um die 1.000 Zugriffe, die wir etwa täglich haben. Darauf finde ich ganz erstaunlich, weil es wirklich nackte Zahlen sind, die dort abgelegt sind. Wir haben in der Projektlaufphase noch keine Visualisierungswerkzeuge oder so etwas eingeschaltet. Das werden wir sicherlich in der nächsten Zeit nach und nach entwickeln. Auch hier ist die Entwicklergemeinde herzlich eingeladen, daran mitzuwirken. Wir können uns das im Detail angucken. Wenn es Sie interessiert, kann ich da auch bilateral nochmal darauf eingehen, welche der Themenfelder besonders nachgefragt werden. Aber Sie sehen, es gibt keinen so großen Unterschied zu dem Umfrageergebnis, zu dem Online-Voting vom Herbst 2010, denn solche Themen wie Stadtentwicklung, Stadtplanung standen ganz vorne oder Umweltdaten, Verkehrsdaten, demografische Daten waren von allgemeinem Interesse gewesen. Das bildet sich bei einem beschränkten Datenangebot. Wir haben ja heute noch nicht die gesamte Verwaltung dort präsent. Wir sind ja aus einer Projektphase heraus gestartet. Bildet sich hier aber in Ansätzen durchaus schon ab. Also insofern, denke ich mal, wird die Umfrage bestätigt. Hier können wir bis auf den einzelnen Datensatz runtergehen in der Nutzeranalyse. So etwas wie Einwohnerzahlen oder auch die OpenStreetMap ist ja heute auch im Ausstellungsbereich mit vertreten. Geometrische Ortsteilgeometrien, also Stadtplanungsangaben, werden tatsächlich im Detail von einer ganzen Reihe von Nutzern angeschaut. Diesen Datenbestand haben wir dann in den bundesweiten Apps-Wettbewerb mit eingebracht und haben gesagt, genau wie die Kollegen aus Bremen, das, was wir heute schon als Datensätze der öffentlichen Hand zur Verfügung stellen, soll für die Ideenentwickler und für die Anwendungsentwickler im Apps für Deutschland-Wettbewerb ebenfalls mit zur Verfügung stehen. Und zum anderen haben wir einen Sonderpreis gestiftet für die Entwickler, die konkret Einsendungen mit Berliner Datensätzen machen. Eine Reihe von Sponsoren, die das mit unterstützt haben. Und wir konnten auch tatsächlich zwei Gewinner identifizieren, die dann auf der CeBIT durch den Bundesminister mit ausgezeichnet wurden. Ja? Das sind die Page Impressions, also die Zugriffe auf die einzelnen Seiten, und das andere sind die erste sind die Besucherzahlen. Das sind Angaben, die üblicherweise von der Werbebranche in dieser Form zusammengestellt werden, um die Wirksamkeit einzelner Seiten hinsichtlich der Werbeeffizienz messen zu können. Gleiche Frage? Nee. Nein, nein, war keine Bedingung. Also hier sind auf allen, ob das Apple oder Android oder sonst irgendwas, auf allen Plattformen Entwicklungen gelaufen und angeboten worden. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, da das ja vom Bund gemacht wurde und von einzelnen Gruppen der Zivilgesellschaft, wie sich die Plattformen eigentlich verteilen bei den Einsendungen. Das ist mir nicht bekannt. Ich habe geguckt, welche Einsendungen beziehen sich auf Berlin. Ich fürchte aber, Apple hat da mal wieder den Vorsprung gehabt, einfach weil das der größte Laden ist, der App Store, mit den Angeboten, und alles kapriziert sich darauf, um dort eben möglichst unterzukommen. Ja. Solche Initiativen bewirken dann auch gleich hier mal wieder einen Auszug aus den Nutzerzahlen, aus den Zugriffszahlen, dass wir erheblich mehr Zugriffe auf unser Portal haben, normalisiert sich dann aber auch relativ schnell wieder, wie Sie sehen. Das war der Start des Apps-Wettbewerbs auf der Messe Moderner Start im November vergangenen Jahres. Da haben wir also schlagartig auch mehr Zugriffe auf unsere Seite gehabt. Da haben sicherlich viele Interessenten geguckt, welche Daten gibt es da, worauf kann man zugreifen, was könnte man nutzen. Bitte. Wir machen das schon seit langem. Das ist für Berlin nichts Neues. Wenn Sie unten in den Ausstellungsteil gehen, werden Sie meine Kollegen sehen von OpenIt Berlin, eine Initiative, die wir mit angeschoben haben. Wir haben im Rahmen unserer Technologie-Initiative, die auch länderübergreifend mit Brandenburg läuft, sogenannte Handlungsfelder oder Aktionsfelder, wenn Sie wollen, definiert. Dazu gehört unter anderem Open Source, Open Standards. Das wird also, damit wird es schon deutlich, das steht im quasi Programm des Landes drin, im Innovationsstrategie. Und gerade diese Themen sind sehr stark nachgefragt, auch im Rahmen der Förderung. Kann ich Ihnen gerne beantworten, dass all die, wir haben gerade eine Zusammenstellung gemacht über die letzten 4,5 Jahre etwa, Förderung alleine für den IT-TK-Medienbereich insgesamt etwa 90 Millionen an Förderzusagen in diesem Zeitraum. Davon ungefähr 25 Millionen für internetbasierte Lösungen und etwas über 30 Millionen für IT-gestützte Lösungen für andere Branchen, also sagen wir, Gesundheitsbereich, Automobilbranche, Finanz- und Versicherungsbranche, also IT-gestützte Lösungen, die dann in andere Branchen hinein übertragen worden sind. Also daran sehen Sie ungefähr die, über die Hälfte des Gesamtvolumens an Fördermitteln geht in dieses Themenfeld IT-gestützte Entwicklungen hinein, sowohl webbasiert als auch eben interne Softwarelösungen für Companies und Nachfrager. Tut mir leid, also soweit haben wir es nicht untergliedert, dass ich jetzt noch sagen könnte, wie viel ist davon Open Source basierte Lösungen. Ich sehe das zwar aus den Anträgen heraus, dass sowas vielfältiger angestrebt wird, das haben wir jetzt aber nicht so weit untergliedert. So, machen wir aber weiter in dem Vortrag. Hatte ich ja gesagt, auch ganz gute Beteiligung im bundesweiten Wettbewerb. Wir haben mehrere Preisträger aus Berlin gehabt im Gesamtwettbewerb und unsere Sonderpreise ausgelobt. Zwei Beispiele, die zeigen, wie auf unseren Datensätzen aus der Verwaltung heraus aufgebaut wurde. Wir hatten im November letzten Jahres eine Liste der Weihnachtsmärkte im Dezember zusammengestellt. Die ist, zeige ich dann auch noch in einem Bild, sehr stark stark nachgefragt worden. Bisher ist immer in Papierform rausgegeben worden, als Word-Datei bestenfalls oder nee, sogar als PDF zur Verfügung gestellt worden. Wir haben gesagt, lass uns das mal maschinenlesbar produzieren und siehe da, eine Woche später entstand dann auch eine Weihnachtsmarkt-App, sehr schön gestaltet, sehr stimmungsvoll, nach Stadtbezirken gegliedert in Berlin, mit Weihnachtsliedern jeweils hinterlegt, fand die Jury also ganz toll, sodass das mit ausgezeichnet wurde und als beste Idee dann die Baumkataster-App, an der im Moment gerade gearbeitet wird. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel Statistik, aber das hatte ich eben genannt, Zugriffszahlen, was wird insbesondere angeguckt, das ist jetzt nur mal ein kurzer Auszug vom November, einfach mal um zu zeigen, wie sich das entwickelt hat, wie gesagt, Mitte November hatten wir die Liste der Weihnachtsmärkte erst eingestellt, aber Sie sehen, die ist schon am stärksten nachgefragt gewesen, aber auch andere statistische Angaben, demografische Angaben werden genutzt und offenbar hat man sich im Winter auch schon wieder fit gemacht für den Sommer oder den Frühling und die Radtouren durch Berlin gecheckt. Das sind tatsächlich welche, die GPS-lesbare Datensätze beinhalten, um die Wege durch Berlin zu finden. Das heißt, wenn Sie ein Gerät am Lenker haben, können sich diese Datensätze runterladen und danach Ihre Touren durch Berlin planen. Im Ergebnis unseres Open Data Projektes ist ein ordentlicher Abschlussbericht vorgelegt worden. Der ist vor 2 Monaten ungefähr der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Insgesamt neben dem Fakt dieses Portals, was wir eben ein bisschen beleuchtet haben, enthält es eben im Ergebnis eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der Open Data Initiative. Und wir sind in einen erfreulichen Zeitrahmen hineingefallen mit der Vorlage dieser Studie, weil zu dem Zeitpunkt gerade die Koalitionsverhandlungen in Berlin erfolgreich abgeschlossen worden sind. Der eine oder andere wird sich noch dunkel erinnern. Der erste Anlauf SPD-Grüne war nicht erfolgreich. Der zweite Anlauf dann zur Großen Koalition war erfolgreich. Und in diesem Koalitionspapier ist dann auch das Thema Open Data, Open Government mitverortet worden, sodass es einen Beschluss gibt, der neuen Landesregierung in dieser Legislaturperiode, in dieser laufenden Legislaturperiode, dieses Thema tatsächlich aufzugreifen und auszubauen. Also das steht explizit auszubauen. Insofern hoffe ich, dass diese Handlungsempfehlungen demnächst mal greifen werden. Wir sind im Moment noch ein bisschen gehandicapt, dass die neue Landesregierung den ganzen Haushalt noch mal aufgeknüppert hat und der neu beschlossen wird, gerade diskutiert wird. Ich hoffe aber, in einem Monat ist dann der Haushalt auch beschlossen und wir können dann die nächsten Schritte der praktischen Arbeit angehen, insbesondere die kurzfristigen Themenpunkte aufgreifen. Die Handlungsempfehlungen gliedern sich also nach kurz-, mittel- und langfristigen Aufgaben. Sie können sich vorstellen, dass Änderungen der Rechtsfragen, der Rechtsverhältnisse, da wo man schon mal Gebührenordnungen hat oder sowas, dass das nicht von heute auf morgen zu ändern ist. Teilweise sind es auch bundesgesetzliche Regelungen. Hier haben wir inzwischen eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die vom Bundesinnenministerium geleitet wird. Das braucht also ein bisschen länger, aber kurzfristig können wir das eine oder andere sicherlich schon mal anschieben. Und es ist gegliedert nach den Themenfeldern Politik, Verwaltung, Recht und Technik. Und daran kann man sich orientieren. Also insofern, wer sich dafür interessiert, lege ich unsere Studie auch noch mal ans Herz. Hier einige Beispiele, einfach nur als Auszug aus der Liste der 39 Handlungsempfehlungen. Politische Willenserklärung war damals noch Empfehlung gewesen, ist heute also umgesetzt in der Koalitionsvereinbarung. Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe. Habe ich gerade noch mal wieder mit meinem Staatssekretär gesprochen, dass wir sowas brauchen, um ja keine Einzelaktivitäten zu haben, sondern das auch ein bisschen zusammenzuführen, eine gewisse Verbindlichkeit auch herzustellen in der Arbeit. Finanzielle Sicherung, wie gesagt, das hängt jetzt gerade mit den Haushaltsgesprächen zusammen. Und wer heute früh die Eröffnung gehört hat, hat vom Staatssekretär für Inneres vernommen, dass sich die Abgeordneten entschieden haben, zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung des Regelbetriebes unseres Datenportals zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich ein großer Erfolg, wenn man sieht, dass wir vor 2 Jahren mit dem Thema überhaupt erst angefangen haben und heute die Abgeordneten sagen und nicht die Piraten, sondern durchaus die Koalition, dafür sollten wir uns einsetzen. Hier stellen wir auch zusätzlich Mittel zur Verfügung, um das durchzusetzen. Abstimmung von Datenformaten oder Metadaten ist nicht von heute auf morgen zu machen. Da sind wir, wie gesagt, dran, auch im nationalen Rahmen mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Wir arbeiten aber auch mit anderen Städten, wie zum Beispiel Wien. oder so zusammen, tauschen uns da aus und haben auf dem Kongress zum effizienten Staat so eine Allianz gebildet, Deutschland, Österreich, Schweiz, also den deutschsprachigen Raum, um das abzudecken und hier auch zu einem gemeinsamen Verständnis der Metadaten, also der Beschreibung eines einzelnen Datums zu kommen und damit die Vergleichbarkeit und auch Verknüpfbarkeit von Datenbeständen sicherzustellen, also Insellösungen zu vermeiden. Langfristige Maßnahmen, hatte ich schon erwähnt, sind sicherlich Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn Sie mich sprechen wollen, wenn Sie mich treffen wollen, hier haben Sie meine Koordinaten und in dem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank. Also die Frage ging nach der Nutzungslizenz. Wir haben uns im Rahmen unseres Projektes darauf verständigt, weil es auch im deutschsprachigen Raum da noch keine überzeugenden Beispiele gibt, erstmal das zu nutzen, was im Internet, speziell Wikipedia, hauptsächlich angewendet wird, also Creative Commons, und erwarten dann aber eben bei Namensnennung, dass die Quelle mitgenannt wird, aber eine freie Nutzung. Und ungefähr 95% unserer Datensätze, mal sehen, ob ich das Bild auf die Schnelle finde. Wenn ich nochmal auf den Auszug aus dem Datenregister gehe, da haben wir, wenn Sie Lizenz gucken, die dritte Zeile Creative Commons Namensnennung angegeben. Und so sind ungefähr 95% der Datensätze, die wir da drin haben, heute charakterisiert, also für eine freie Nutzung, also auch kostenfreie Nutzung. Aber das Beispiel mit den GPS-verorteten Radtouren ist eingeschränkt nur nutzbar zum Beispiel. Da gibt es keine Möglichkeit, wird die Möglichkeit der kommerziellen Nutzung verweigert. Da haben wir zwar auch Creative Commons, aber eben no commercial. Einfach deswegen, weil diese Radwege, auch Wanderwege, wir haben noch einen anderen Datensatz drin, von einer Wandergruppe erarbeitet worden sind und die wollen es gerne selber verwerten. Aber als Wanderer steht es eben erstmal für Wanderer, steht es frei zur Verfügung. Bitte. Ja, haben wir schon gehört. Ja, wir diskutieren dieses Thema auch in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und sind uns noch nicht ganz schlüssig. Erfindet man nochmal neben Creative Commons, was sich allgemein einfach durchgesetzt hat, schon im Internet und allgemein bekannt ist, und ich hoffe, die meisten sich auch daran halten, erfindet man daneben einfach nochmal was Neues. Auf der anderen Seite, Sie haben völlig recht, etwas, was auf Daten zugeschnitten ist, ist zielführender und klarer in der Nachnutzung, als es die CC-Geschichten sind, die sich mehr auf Inhalte und Texte beziehen. Wir diskutieren das gerade in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Ich sage mir, wir haben bisher, und unser Datenportal ist jetzt schon ein Dreivierteljahr online, wir haben damit bisher keine Probleme gehabt, uns auf CC BY zu fokussieren. Andere sagen aber, und gerade die aus der Verwaltung kommen, lass uns lieber gucken, ob wir nicht eine verwaltungsspezifische und datenspezifische Nutzungsregelung auch erarbeiten können. Nur wenn das auch wieder eine Insel ist, die man in Holland oder in Dänemark oder in Österreich so nicht akzeptiert, dann ist eben die Nachnutzbarkeit europaweit oder weltweit in Frage gestellt. Also hier muss man einfach abwägen, welchen Weg geht man. Wollen Sie nochmal nachfragen oder sonst waren die Nächsten dran? Vor Ihnen, ja bitte. Ja. Oder ist das eigentlich nur so ein, ich nenne es mal, Na, jetzt beleidigen Sie mich aber. Ich war wirklich 2 Jahre an dem Thema dran und bin jetzt nur noch ein Feigenblatt. Nein, Spaß beiseite. Das ist schon eine ernsthafte Absicht und ich hoffe, wir schaffen das in dieser Legislaturperiode auch. Wir haben schon bewusst, wenn sich dann unser Datenportal mal in Ruhe angucken, eine Kategorie eingerichtet mit Beschlüssen und Protokollen. Hier ist auch ein erstes Bezirksamt dabei, seine Informationen aus den bezirklichen Sitzungen einzustellen. Und wir wollen mal sehen, ob wir es dann über die Ressort übergreifende Arbeitsgruppe und auch über eine Beschlussfassung der Landesregierung schaffen, die anderen auch nach und nach dafür zu gewinnen und zu verpflichten. Unter Einbeziehung geht über Ihre Frage vielleicht hinaus, aber Sie haben das ja intendiert, dass manches da hinter verschlossenen Türen läuft, auch unter Einbeziehung der Landesbetriebe. Denn so eine Diskussion wie um die Wasserverträge muss man nicht nochmal durchführen in Berlin. Also das ist schon die ernsthafte Absicht. Und die technischen Möglichkeiten sind im Datenportal heute schon gegeben. Es ist mehr eine Frage des Willens, der Entscheidung, und dafür müssen wir lange werben, diese Dinge auch tatsächlich transparent zu machen, nicht nur zu können, sondern zu wollen. Aber da, ich will Sie jetzt nicht um Geduld bitten, aber zumindest um Verständnis, dass wir gerade ein Projekt abgeschlossen haben und ich berichte über die Projektergebnisse und habe eine Aussicht gegeben, also es wird nicht heute und nicht morgen sein, aber die Koalitionsvereinbarung spricht davon, diesen Prozess weiterzuentwickeln und wir müssen eben im Detail gucken. Auf der anderen Seite fordere ich die Zivilgesellschaft natürlich auch auf, das einzufordern. Ja, bitte. Ach Gott, so viel Mühe machen wir uns wirklich nicht. Wir stellen die Daten zur Verfügung. Also wir sind nicht mal in der Lage zu verfolgen, da ist auch der Datenschutz davor, wer die sich eigentlich angeguckt hat. Die IP-Adressen werden sofort gelöscht. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, dass die Browser, mit denen man auf das Portal zugreift, weniger der Internet Explorer sind, sondern mehr Chrome oder der Firefox, aber weiterhin gehen unsere Informationen nicht, wer welche Daten sich anguckt oder abgreift. Und dazu haben wir nicht mal die Möglichkeiten. Und das ist schon vor über 10 Jahren entschieden worden, als wir Berlin.de eingerichtet haben mit dem Datenschützer. Denn gerade für den Betreiber Berlin.de wäre es natürlich furchtbar interessant zu wissen, wer guckt sich überhaupt die Seiten an und wer guckt sich welche Seiten an, wo kommen die Nutzer her. Dazu können wir leider überhaupt nichts sagen. Diese Möglichkeiten sind gekappt worden. So, jetzt mal hier vorne erstmal eine. Kann ich Ihnen nicht beantworten, ist im Programm bei der Übergabe der Metadaten mit eingestellt. Da wird ein Zugriff auf den Datensatz gemacht und mit irgendeiner, keine Ahnung, Lösung wird der ausgerechnet und zur Verfügung gestellt. Ist aber leider heute noch nicht so entwickelt, dass Sie das wirklich als Prüfsumme schon nehmen können. Also Sie können nicht selber zurückgreifen, denn die Originaldatenbestände, sagte ich ja schon, sind immer noch bei den Erzeugern abgelegt. Aber wir arbeiten dran, dass die, sagen wir, Verbindlichkeit und die Qualitätssicherung über so eine Möglichkeit einer Prüfsumme zukünftig auch verbessert wird. Und die Frage des Missbrauchs, auch der Fehlinterpretation von Daten, damit zumindest eingedämmt wird. Ja, böse Menschen kann man schlecht die kriminelle Energie rangehen, bekämpfen, aber wir gehen mal von den Gutwilligen aus. Sprechen Sie mich an. Ja, Sie haben ja auch auf dem Vorne meine E-Mail-Adresse. Schicken Sie mir eine Mail. Ist auch auf der Portalseite mit angegeben. Im Moment bin ich noch der Ansprechpartner, weil wir so eine Zwischenphase haben nach dem Projekt und vor dem Regelbetrieb. Im Regelbetrieb müssen wir dann mal gucken, wie die Redaktion aussieht. Aber zurzeit können Sie gerne mich ansprechen und Vorschläge machen. So, jetzt habe ich auf die Seite nicht geachtet und Sie dürfen nochmal und dann kommen wir wieder auf die Seite. Ja. Ja. Das hat sich eine sehr praktische Lösung. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja. Wir müssen sehen, wie wir das implementieren können, weil, wie gesagt, die Daten aus 100 verschiedenen Quellen kommen und das dann eben zentral beim Hochladen oder beim Registrieren, eben nicht beim Hochladen, sondern beim Hochladen der Metadaten, so etwas automatisiert mit passieren kann. Also der einzelne Bearbeiter sich um sowas nicht Gedanken macht, und das kann durchaus ein Lösungsansatz sein, der uns weiterhilft. Vielen Dank. So, nochmal da hinten. Sie handeln in unserem Auftrag, das ist richtig. Wir haben einen Dienstleistungsvertrag, der Sie zu gewissen Dingen verpflichtet, die Leistung zu erbringen. Das machen Sie auch klaglos seit 10 Jahren. Wir haben derartige Probleme, wie Sie es beschreiben. Ich gehöre selber zu der Gründungsmannschaft von Berlin.de mit dazu, habe ich eigentlich noch nicht kennengelernt. Auf der anderen Seite sehe ich die Problemlage nicht so, wenn wir solche E-Government-Verfahren wie Wunschkennzeichen oder Abfrage der Grundstückspreise oder sowas über Berlin.de laufen lassen, Sie oder sogar das Inkasso mit wahrnehmen, also im Auftrag des Landes Berlin tätig sind und das problemlos geleistet haben, verstehe ich nicht, warum eine Liste, ein Register von Verweisen auf Datensätze, und zwar öffentliche Datensätze, es geht nicht um das Melderegister oder um das Kfz-Register, ja, also da ist dann schon der Datenschutz davor, die wollen wir nicht veröffentlichen, warum das problematisch sein sollte.
Das ist dann problematisch, wenn sozusagen diese Links eventuell auch verändert werden, können Sie das aber nicht bemerken und die Daten ja auch gar nicht gespeichert werden, woanders gespeichert.
Ja, das ist ja aber nicht im Interesse der Betreibergesellschaft, wenn Sie da haufenweise fehlerhafte Links aufpoppen lassen, sondern im Gegenteil, dazu haben Sie ja ein automatisches Tool, was regelmäßig sämtliche Links abfragt und guckt, geht was ins Leere, hat sich wo was verändert, wo müssen wir nacharbeiten, falls jemand ohne eine Meldung eine solche Ressource zum Beispiel verändert hat oder hat eine neue Jahreszahl dahinter geschrieben. Was haben wir jetzt hier gerade? Genau, wir haben die Zeitangabe, das genaue Datum für die Einwohner-Ortsteilliste mit dazustehen. Da kommen natürlich alle halbe Jahre neue Angaben dazu und das muss nachgepflegt werden, damit der Link nicht ins Leere läuft. Aber das ist im Interesse der Betreibergesellschaft. Mehr fehlerhafte Links senken die Werbeeffizienz. Also das ist schon aus wirtschaftlichen Gründen, sind die einfach hinterher. Gut, jetzt war hier vorne noch eine. Freut mich. Auf der rechten Seite auch nichts mehr. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Diskussion. Freut mich sehr, dass es so viel Interesse hervorgerufen hat und Sie durchgehalten haben. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine kleine Mittagspause. Vielen Dank.